Hannes und ich, eher bekannt als die Digisaurier, nehmen euch live mit auf eine persönliche Zeitreise durch ein halbes Jahrhundert Apple-Geschichte. Am 8. Mai 2026 im Oldenburger Computermuseum.
Genau wie Christian sagt, kein trockener Rückblick, keine Wikipedia-Zusammenfassung, sondern echte Geschichten, die so nur erzählt werden können, wenn man selbst dabei war. Wir erzählen zum Beispiel, wie Christian einmal das Betriebssystem eines frühen Macs in den Papierkorb verschob, weil er dachte, Apple würde das mit einer Warnmeldung verhindern. Tat Apple nicht. Und wir waren kurz vor einer wichtigen Veranstaltung.
Ach, erzählen wir das? Dann erzählen wir aber auch, dass dein erster Mac eine Emulation auf dem Amiga war. Mit zweifelhaften Quellen, was die Software betrifft. Kurz und gut, wir plaudern aus dem Nähkästchen. Und ihr seid hoffentlich dabei.
Am 8. Mai 2026. Live und persönlich im Oldenburger Computermuseum. Mitten in einer tollen Apple-Sonderausstellung. Ab 17 Uhr.
Eine kleine Vorabbemerkung zu diesem Podcast. Dieser Podcast ist entstanden aus einer längeren Sendung, die wir als Interview mit Georg Albrecht und Hannes Rühkheimer für unseren YouTube-Kanal gemacht haben. Diese Sendung könnt ihr euch natürlich jederzeit einfach angucken, dann seht ihr auch ein bisschen mehr von den Bildern und den Dingen, die wir da beschreiben. Im Podcast ist das schwieriger mit den Bildern und darum haben wir hier versucht, den Podcast ein bisschen so zu schneiden, dass er auch für die, die nur hören, ausreichend Informationen beinhaltet. Wir wünschen viel Spaß und wie gesagt, wenn ihr Lust und Laune habt, guckt gerne auch das Video zu dieser Sendung. Apple, was soll ich sagen? Wir haben so viel vor, am besten wir fangen direkt an. Aber es lohnt sich reinzugucken, denn wir haben einen Gast, der war nicht nur dabei, der war mittendrin in den entscheidenden Momenten, wo Apple sozusagen wirklich Fahrt aufgenommen hat. Und wir haben ganz viele Geschichten, die wir selbst erlebt haben und die wir euch erzählen wollen. Also, lasst uns direkt loslegen. Und jetzt hole ich mir erstmal dazu den Mann, ohne den ich die Sendung sowieso nicht machen könnte, weil er viel mehr mit Apple gemacht hat als ich, den Hannes. Hallo Hannes, grüß dich.
Hallo Christian, hallo liebe Zuschauer.
Und jetzt wird es auch Zeit, unseren Gast dazu zu holen, auf den wir uns sehr freuen, dass er sich heute die Zeit genommen hat, weil eigentlich ist er schon im Osterurlaub, aber er hat gesagt, nee, da bin ich dabei und hier ist Georg Albrecht.
Hallo zusammen.
Hallo Georg.
Hallo Christian, hallo Hannes.
Hallo Georg.
Der Georg ist 1999 zu Apple gekommen und du warst bis 2012 da, also in den Jahren eigentlich, in denen Apple vom Underdog zum wertvollen Unternehmen wurde. Ein bisschen Beitrag dazu hast du auch geleistet, ne?
Ein bisschen, ja, doch, auf jeden Fall. Doch. Ja.
Aber du hattest aufregende Dinge erlebt, denn Apple hat es dir auch nicht immer ganz einfach gemacht, wie uns allen anderen auch nicht. Aber deine Geschichte mit Apple beginnt natürlich auch früher, wie eigentlich unsere aller Geschichte früher beginnt, bevor du dort gearbeitet hast und bevor wir darüber berichtet haben. Wir wollen erstmal, damit alle eine Chance haben, so ein bisschen reinzukommen in diese Apple-Geschichte, euch einen kleinen Film zeigen, den wir vorbereitet haben, wo der Hannes und ich ein paar persönliche Apple-Geschichten erzählen, die uns so passiert sind und die wichtigsten Stationen von Apple zeigen. Und den will ich euch jetzt erstmal hier einspielen. Für alle unsere Zuhörer sei gesagt, der Film ist auch gesondert auf unserem YouTube-Kanal zu finden. Er zeigt primär eine Reihe von Bildern, die so ein bisschen die Apple-Geschichte erzählen, sind aber primär Illustrationen, also ihr könnt einfach weiterhören. Viel Spaß!
Am 1. April 1976 gründen Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne Apple in einer Garage. Mit dem Ziel, Personal Computer für alle zu erschaffen. Ihr erster großer Erfolg, der Apple II. Ein Computer, der den Markt prägt und die Marke zu einem ersten großen Erfolg führt. Und sie vor allem bekannt macht. Aber nicht alles klappt in Cupertino. Der Apple III als Nachfolger des Apple II hat nicht den gewünschten Erfolg und muss sogar wegen technischer Probleme zurückgerufen werden. Und auch die Lisa, sozusagen der Vorläufer des Mac mit grafischer Bedienung aus dem Jahr 1983, war zu teuer und in Wirklichkeit zu langsam. Aber, auch wenn man das heute kaum glauben mag, in dieser Zeit habe ich den Hannes so langsam auf den Apple-Geschmack bringen können.
Das stimmt tatsächlich. Christian brachte mich wirklich auf die Marke Apple. Weil er damals als Texter in einer Werbeagentur arbeitet und dort eben auch für einen Kunden namens Apple. Da stand ein Apple II Euro Plus auf seinem Schreibtisch. Und Christian schleppte mich auch noch zu einem Händler, wo es eine Lisa zu bestaunen gab. Das ist eine ganz eigene Geschichte. Aber kurz gesagt, Christian sagte:
Hannes, das ist die Zukunft.
Nur ganz ehrlich, ich war damals nicht beeindruckt. Bis 1984. Denn da kommt der Macintosh auf die Bühne. Mit der legendären 1984-Werbung stellt Apple die grafische Oberfläche für jedermann vor. Eine kleine Revolution vor dem heutigen iPhone-Zeitalter. Ich war hingerissen von dem Gerät. Es war nur zu teuer für mich. Der Mac war ein enormer Erfolg. Aber dann folgt sehr rasch der Absturz. Wegen interner Querelen passiert was Dramatisches. Steve Jobs verlässt das Unternehmen, Apple verliert seinen Kompass. Und die späten 80er und 90er Jahre werden, freundlich gesagt, zu einer Delle im Erfolgsweg.
Eher zu einem Desaster. In den 90ern kämpft Apple um Marktanteile, verliert an Einfluss und steht sogar vor der Frage, ob es überhaupt überleben wird. Nix klappte. Und der Apple Newton war eine Katastrophe. John Sculley, der Newton, oh je. Eine dunkle Phase und auch eine eigene Geschichte.
Und dann, 1997, kehrt Steve Jobs zurück und hebt Apple mit dem iMac, dem iPod und einer neuen Designphilosophie wieder in den Technikhimmel. Mit dem iPhone 2007 explodiert Apple förmlich. Das Smartphone wird zur wichtigsten Plattform der Welt. Das iPad folgt und Apple wird zu einem der wertvollsten Konzerne der Geschichte.
Und ich muss zugeben, ich habe das alles erstmal nicht mal ernst genommen, was da so passierte bei Apple. Nicht zuletzt, weil ich mich fragte, als der iPod erschien, wie sich jemand wie Steve Jobs dermaßen dafür feiern konnte, dass er ein Produkt in den Markt brachte, das es doch schon lange gab. Einen digitalen Audioplayer. Nur weil das Ding hübsch war, ist es doch kein Meilenstein, dachte ich mir. War es aber. Nur ich habe dann für die nächsten Jahre viele Entwicklungen von Apple eher wenig beachtet. Um nicht zu sagen, verpasst.
Tja, so hatte jeder von uns seine Phase, wo er Apple und seine Bedeutung falsch einschätzte. Ich am Anfang bei Apple II und Lisa und Christian in der Phase von iPod und iPhone. Nach dem Tod von Steve Jobs 2011 übernimmt Tim Cook das Ruder und baut Apple mit Diensten wie Apple Music, Apple TV Plus und Apple Intelligence weiter aus. Heute ist Apple eine Mischung aus Technikpionier, Designmarke und Gigant der globalen Wirtschaft.
Eine Geschichte voller großer Erfolge, aber auch voller Krisen, Neuanfänge und Widernissen. Die Apple-Story ist im Grunde wie ein Pendel zwischen Genie und Krise, zwischen Garage und Gigakonzern. Und wir steigen jetzt ein in das Jahr 1999. Denn da kommt Georg Albrecht zu Apple. Er hat viele Dinge, die wir nur von außen gesehen haben, hautnah und von innen erlebt.
So ihr Lieben, jetzt habt ihr diesen kleinen Ritt durch die Zeit gemacht. Was ist euch spontan eingefallen? Georg, was ist dir spontan eingefallen, als du es gesehen hast?
Also jetzt bei diesem Ritt durch die Zeit wurde ja auch der erste iMac gezeigt und ich bin weiterhin einfach begeistert vom Design. Das war wirklich sensationell. Das hat mich wirklich getriggert. Ja. Bei dir, Hannes?
Also 1000 Geschichten fallen mir da ein, auf einige kommen wir noch zurück. Die Lisa überspringe ich jetzt mal, weil ich weiß von unseren Vorgesprächen, da reden wir nachher nochmal drüber. Also was mir natürlich jetzt ganz spontan noch eingefallen und aufgefallen ist, in dieser 2007 Ankündigung vom iPhone, da saß ich ja live mit drinnen, dank Georg, weil der hatte mich ja irgendwie dann auch da mit einfliegen lassen zu dieser Veranstaltung in San Francisco war sie, glaube ich. Aha. Und mir ging es wie allen, die da drinnen saßen. Also der Steve hat es ja wirklich irgendwie dramaturgisch wahnsinnig interessant aufgebaut. Wir machen einen Communicator und wir machen ein Internet-Device und einen Music-Player und hey, das ist alles auf einmal. Und es hat mich genauso erwischt wie alle um mich rum irgendwie. Es hat einfach einen Augenblick gedauert, bis der Groschen gefallen ist. Und Ja, dann ging es mir aber auch ein bisschen so wie dir, Christian. Just another smartphone, aber irgendwie ganz anders als alle anderen. Was das für einen Impact haben würde, hatte ich auch erst ein Stück später realisiert. Mhm.
Und wie ging es mit den iMacs, Hannes? Also, wie gesagt, ich kenne viele
da, Leute, da hatten sagen, wir, also zu der Zeit hatten wir schon lange einen zu Hause stehen irgendwie. Okay. Insofern, den hatte ich schon live mitgemacht. Und der war genial. Der war natürlich so wie vieles von Apple radikal aufs Wesentliche runtergestrippt. Du hattest eine Frontschublade für CD-Laufwerk, aber was du bis dato mit Disketten gemacht hattest, musstest du entweder dir abgewöhnen oder dir noch irgendwie ein hässliches externes Laufwerk dranhängen. Das war halt auch Apple, ja.
Ja, wir werden nachher noch ein bisschen reden über USB und WLAN. Ne? Irgendwie, da gab es ja einiges zu erzählen. Aber Georg, wann hast du denn, du hast 99 angefangen, aber wann hast du Apple das erste Mal wahrgenommen? Erst in deiner Intel-Zeit, als sie quasi schon Mitbewerber waren oder schon früher?
Nee, eigentlich schon früher. Das war 1986. Da hatten meine Cousinen hatten den Ur-Mac, den Macintosh, den 84er. Und ich habe den gesehen, dachte mir, wow, das ist ja, was ist das? Das ist ja super. Das ist wahnsinnig interessant. Habe mir den auch zeigen und erklären lassen. Und ich war total geflasht. Und das war eigentlich meine erste Begegnung. Und dann natürlich dann später, als ich noch bei Intel war und Apple dann mit dem iMac kam, da habe ich mich natürlich dann intensiv mit Apple auseinandergesetzt, ja.
Ja, irgendwann musstest du ja, auch du wolltest nicht auch aus beruflichen Gründen irgendwie. Aber das heißt, deine erste Apple-Begegnung war sozusagen auch eine private. Das war bei uns, wir haben es ja gerade so ein bisschen erzählt in dem Einspieler schon, auch so ein bisschen so, Hannes. Ne?
Bei mir privater als bei dir, weil bei dir hat es ja auch schon viel mit dem Job zu tun gehabt.
Genau. Bei mir war es nämlich so, ich war Werbetexter bei einer Agentur in Frankfurt, Lürzer Condley Burnett. Und dort hatten wir eben, wie vorhin schon gesagt wurde, einen Kunden, das war Apple. Und in der Ferienzeit, also ich bin früher aus der Schule weg als Hannes. Hannes ist halt ein seriöser, ordentlicher Mensch. Aber ich bin dann schon in die Werbeagentur. Und in der Ferienzeit ist der Hannes dann immer nach Frankfurt gekommen und da haben wir dann zusammen, hat sich einen Ferienjob quasi für die Agentur eben auch getextet. Und dort, Hannes, hast du dann auch deinen ersten Apple gesehen, ne?
Ja, genau. Also du hattest mich, vielleicht erinnerst du dich noch, ja auch deshalb geholt, ich hatte meinen C64 im Rollköfferchen dabei irgendwie, weil ihr für eine andere Kampagne, das war Lufthansa, damals irgendwie eine Computergrafik wolltet. Und ich habe irgendwie nächtelang in der Agentur damit verbracht, irgendwie mit Pixel, mit undefinierten Zeichensätzen ein Lufthansa-Ticket nachzubauen irgendwie. Und das war aber halt auch so mein Mindset. Also ich war halt kilometertief im C64 drinnen und das war so meine Welt. Und das war natürlich auch so die Preisklasse, die ich mir leisten konnte. Und Apple habe ich dann schon wahrgenommen, auch bei dir auf dem Schreibtisch gesehen. Du hattest einen Apple II, auf dem du halt auch deine Werbetexte geschrieben hast. Und ja, dann kam noch irgendwie der legendäre Ausflug zu dem
Computerhändler
in Frankfurt,
wo eine Lisa stand. Apple Lisa, aber die hat dich also ja noch, aber da dachte ich ja, okay, das wird dir jetzt irgendwie gefallen, aber die hat dich ja noch weniger interessiert als der Apple II.
Ja, die war halt völlig außerhalb meiner Welt. Also ich hatte so ein bisschen, es gab ja in Würzburg zum Beispiel diese Main-Franken-Messe, wo dann auch Siemens einen Stand hatte und da standen dann irgendwelche Terminals von irgendwelchen Großcomputern und so weiter. Und das war so für mich ungefähr das Gleiche. Also ja, das ist auch ein Computer, aber das hatte halt eigentlich so gar nichts mit meiner Lebensrealität zu tun. Und dass da eine Maus dran ist und eine grafische Benutzeroberfläche, das fand ich irgendwie cool, aber es war natürlich auch auf den C64 nicht abbildbar irgendwie und insofern ja, toll. Also ich habe auch mir bei dem Einspieler vorhin schon gedacht, mein Problem, aber natürlich ein Stück weit auch mein Glück mit Apple war, ich war damals zu jung und zu arm. Also ich habe mir einen Macintosh, der damals irgendwie deutlich über 10.000 Mark gekostet hat, natürlich im Leben nicht leisten können. Ich musste ja schon irgendwie mein Taschengeld abstottern bei meinen Eltern, um mir irgendwie den Commodore für 1200 irgendwie leisten zu können. Also
und da hatten wir ja noch gar keine Bücher. Wir fingen mit den Büchern erst an in der Zeit. Da gab es noch keine Nebeneinnahmequellen. Ja. Hast du, Georg, die Lisa überhaupt wahrgenommen oder ist die völlig an dir vorbeigegangen? Die ist ja quasi fast eine Aufsicht der Öffentlichkeit in den Markt gegangen.
Ja, nee, die ist an mir eigentlich vorbeigegangen, muss ich sagen. Später natürlich habe ich mich schon dann, als ich bei Apple war, auch mit der Lisa natürlich beschäftigt, mit der ganzen Geschichte. Aber, muss ich ehrlich sagen, ist eigentlich an mir vorbeigegangen, genau.
Ja, wir hatten ja eigentlich drei zentrale Geräte, also zwei zentrale Geräte, die in der Zeit kamen, bevor dann der Mac eigentlich kam. Das war der Apple III, der war ein Flop, der machte auch Ärger. Da gab es nämlich Schwierigkeiten mit der Lüftung. Die hat nicht funktioniert, wie sie sollte. Dann mussten sie Geräte zurückrufen. Und dann gab es eben die Lisa, die aber, ich glaube, ich weiß, 20.000 Mark, die Profile, also die Festplatte dazu, ohne die das Ding in Wirklichkeit gar nicht benutzen konnte, weil es so langsam war. Die hat, glaube ich,
noch mal,
die hatte 5 MB und die 5 MB Megabyte. Also für alle Jungen, die jetzt, das ist weniger, als ihr auf irgendeinem Speicherstick habt, den ihr irgendwo rumliegen habt.
Das ist ein etwas längerer MP3-Track, ja.
Genau, und da gab es eben dann die Lisa mit dem Profile. Und das Profile, so hieß das Ding damals, ich glaube Profile hieß es, ne? Das kostet 10.000
Mark. Ja, sehr
gut. Ja. Das dazu. Also mit 30.000 Ocken war es dann auch schon dabei, D-Mark, ohne Software.
Ohne
also
Software.
Schon, ja, das ist klar. aber ansonsten war das dann schon dabei. Wobei man ja sagen muss, der Apple II und der Mac haben sich dann, ich hatte den Apple II, der Mac kam. Und dann gab es eine Geschichte, die müssen der Hans und ich jetzt mal leider irgendwie erzählen, weil die war komplex. Wir waren
und
bei einem...
typisch.
Genau, und typisch. wir arbeiteten am Samstag immer bei einem Computerladen in Würzburg, beim Computer Martin. Wir sind vorher rummeandert im Kaufhof, im Horten, bei, wie hieß dieser andere Händler, den wir noch immer besucht hatten, wo du gekommen
Schöll.
Schöll, genau, Schöll, noch, ja. Bürotechnik. Und da streunzten wir immer rum und spielten an den Geräten rum, weil man hatte ja noch nicht so viel Eigenes und wollte was tun. Sind immer so rumgelaufen, was gibt's Neues, gucken und so weiter. Und irgendwann sahen wir, da macht ein neuer Laden auf. Das war der Computer Martin in Würzburg. Und wir guckten so in das Fenster und schauten so, was man da schon sehen kann. Und dann kommt so ein Typ raus, macht die Türe auf und holt uns rein und sagt, was macht ihr eigentlich da? Wir gucken. Ja, Hannes, dann kannst du weiter erzählen, weil der hat uns dann irgendwie dem Hugo vorgestellt, ne?
Also Hugo E. Martin ist eine ganz wichtige Figur in unserer Entwicklungsgeschichte, in unserer Karriere. Ja gut, können wir im Zweifel auch jetzt gleich kurz mal erzählen. Irgendwie Hugo E. Martin war ein ehemaliger Verlagsdirektor im Vogel Verlag. Der war für die Zeitschrift Chip zuständig und die ganzen Begleitboote, Chip Specials und dergleichen. Und hatte sich aber relativ frühzeitig, also als das alles noch irgendwie auf Hochtouren lief, ausgeklinkt und sagte, ich will lieber Computerhändler werden. Ich habe jetzt so viel in der Theorie gelernt, ich setze das jetzt in die Praxis um, ich mache jetzt einen Computerladen auf. Und das hat natürlich super gepasst. Da stand auch ein Commodore 64, aber es stand halt ein Apple II auch da. Es stand ein bisschen später auch ein IBM-PC da und eben auch ein Mac. Und wir haben, Christian und ich, unsere Samstage dann wirklich, ja, also fast komplett irgendwie bei Computer Martin verbracht. Und
als Berater, ne? Wir haben die Leute beraten.
Genau, also ich so knapp 18, glaube noch drunter, noch 17 oder sowas. Und du ein bisschen älter, du bist ja 3 Jahre über mir, also so 19 oder 20 oder sowas. Und diese beiden Jungstunde haben dann also gestandenen Würzburger Geschäftsleuten, Anwälten, Architekten, wir hatten einen Hirnchirurgen, irgendwie, wenn du dich erinnerst, erzählt, was denn jetzt für sie der bessere Computer wäre und ob sie jetzt eher ein Apple II oder eher ein IBM-PC oder was auch immer für das, was sie so vorhaben, brauchen sollten. Und gut, die Geschichte geht jetzt sehr, sehr weit, aber letzten Endes führte uns das eben auch dazu, dann Bücher zu schreiben, weil Hugo uns die Kontakte...
Genau, und das ist erstaunlich, dass er uns nicht rauswarf nach dem ersten Tag, weil am Abend, bevor die Eröffnungsveranstaltung war, stand da auch ein Macintosh. Oh, ja.
Und Christian spielt, weil er ist ja Apple-Experte. Er war ja in der Agentur und er kannte sich ja mit Apple aus.
Genau, und dann habe ich mir gedacht, Apple, die sind ja bekannt für ihr gutes Struktur, für ihr gutes Design, für ihr Oberflächen, bla. Und dann nahm ich das Betriebssystem und habe das Betriebssystem in den Macintosh-Papierkorb geworfen. In der festen Annahme...
Den Systemordner in Papierkorb, weil du dachtest, da kommt eine Warnmeldung, das ist jetzt keine gute Idee oder wenigstens irgendwie wollen sie das wirklich oder sowas. Es kam aber gar nichts. Ich weiß nicht, was deine Motivationslage war. Vielleicht wolltest du einen Show-Effekt für den nächsten Tag ausprobieren, um zu zeigen, wie durchdacht das System ist. Das Problem war, der hat es anstandslos gelöscht und danach war das System halt weg. Und wir reden von einem Mac, der halt keine Festplatte hatte, sondern der von Diskette gebootet hatte. Und das, was Christian da gemacht hatte, das hat halt die einzige bootbare Systemdiskette platt gemacht, die bei dem Rechner dabei war.
Yesterday's future fading from view. Ja, und das war blöd, weil am nächsten Tag sollte ja die Eröffnung sein. Es war, glaube ich, der Freitagabend, wo wir aufgebaut haben. Samstag war eröffnungsgeplant mit viel Prominenz aus Würzburg und so. Und der Hugo hat es dann hingekriegt, über Nacht, glaube ich, sich eine Ersatzdiskette.
Mit ICE-Kurier. Damals hat man die wichtigen Dinge mit ICE-Kurier verschickt. Und dann ist also irgendwie aus, was wird es gewesen sein? Damals noch Frankfurt, glaube ich, hatte Apple seine Zentrale. War noch nicht München, glaube ich.
Genau.
Auf jeden Fall wurde dann eine neue Systemdiskette für den Mac geschickt.
Georg, ist dir jemals was ähnlich Dämliches mit irgendeinem Apple-Produkt passiert? Also als du dort warst und auch davor? Oder warst du immer klüger als ich? Also du bist klüger als ich, aber...
Weiß ich jetzt nicht, ob ich klüger bin, aber nee, sowas Dramatisches dann über Nacht ist mir eigentlich nicht passiert. Nee. Also, aber schöne Geschichte, muss ich sagen.
Ja. Dummerweise war sie wahr. Aber der Hugo war wirklich, der war die Ruhe selbst, sagt, okay, alles klar, wir kriegen das hin. Da hat er Apple angerufen, die haben dann in Frankfurt diesen Händler, ich vermute, es war der, bei dem wir auch die Lisa angeguckt haben, dann aktiviert, damit es dann irgendwie gelöst wurde. Und dann konnten wir auch den Mac vorführen. Und da kriegte mein Gefühl von Apple so den ersten leichten Kratzer, muss ich sagen, weil ich dachte, das kann ja nicht sein, dass man das machen kann. Okay, ja, das ist
mein
dumm.
Mein Gott, das war noch Version 1.0 ohne irgendwie große Kundenrückmeldungen.
Genau, und keiner wusste nichts.
Du warst, glaube ich, der Erste. Also ganz Cupertino kam nicht auf die Idee, das Systemwerk zu öffnen.
Ja, dafür bin ich bekannt, solche Sachen kann ich ja. Aber wir sind im Prinzip an einem Punkt, wo wir sagen müssen, der Mac war ja für Apple ein entscheidender Punkt. Jörg, wann hattest du denn deinen ersten? Hattest du überhaupt einen Mac oder hattest du, also von dem frühen, oder hattest du den nie?
Den hatte ich nie. Ich habe jetzt natürlich ein Zuhause in meinem kleinen eigenen Museum natürlich. Und aber wir hatten an der Uni, wir hatten IBM-PCs an der Uni und auch im Rechenzentrum. Und von daher kam ich eigentlich wirklich mit dem Mac erst 1999 so richtig in Berührung, natürlich, ja. Doch.
Uni ist ein schönes Stichwort, weil die Geschichte muss ich noch schnell loswerden irgendwie, weil das war ja auch so die Zeit, in der ich in meiner FH studiert hatte, und das war ja praktischerweise die Fachhochschule für Druck und Medien, und da standen natürlich Macs rum. Und das war für mich sehr genial, weil, da muss ich jetzt ein bisschen aus meiner illegalen Vergangenheit erzählen, irgendwie, ich hatte in einem Amiga dann eine Erweiterung, in meinem Amiga 2000, der hatte ja Slots, irgendwann gab es eine Erweiterungskarte für die AMAX-Karte, und du konntest also quasi einen Mac emulieren auf dem Amiga. Du musstest dir nur die Boot-ROMs irgendwie auf einem originalen Mac rauslesen, da gab es ein Tool für. Das konnte ich dann natürlich an der FH super machen und mir da dann irgendwie die Boot-ROMs runterkopieren. Und als nächstes natürlich Hannes dann irgendwie in den Zeiten, wo man da eigentlich Layouts hätte setzen sollen oder so, alles an Software runterkopiert, was da irgendwie drauf war. Und damals hatte ich dann irgendwie auch Mac-Komfort zu Hause, aber halt emuliert auf einem Amiga.
Ja, okay. Stimmt, ja, du hast den auf dem Amiga emuliert. Ja, genau. Ich habe wieder Zeit für ein paar Kommentare. Der Thorsten schreibt, sein Budget zur Konfirmation hat nur den C64 ermöglicht, danach Amiga 600 und 2000. Parallel mit, du bist ja voll fremdgegangen, Mega Atari aus. Mega ST und dann PC. Zu Apple bin ich dann erst mit iPod und iPhone 2007 gekommen, aber heute durchaus Apple-Fan. Also ich glaube, das war damals eine typische Geschichte. Also ich nehme an, Georg, du kanntest auch mehr Leute, die einen PC hatten als einen Mac, oder?
Ja, damals kannte ich mehr Leute, die einen PC hatten. Ja, absolut. Hat sich aber dann ganz gewandelt, ja.
Dann schreibt, aus Gründen. Fetzak schreibt dann, da gab es noch so einen Klon, der stand bei uns in der Schule, der Banana. Wir wollen über Klons noch reden. Banana weiß ich gerade nicht, da kannst du vielleicht noch kurz in die Kommentare unterschreiben. So. Banana sagt nichts. Wir kommen nachher noch auf das Thema Klone und was das bedeutet hat. Und der Thorsten sagt, ja gut, das iPad hat mich dann halt komplett gewonnen. Tatsächlich bin ich auch erst beim iPad wieder eingestiegen, aber dazu dann später noch ein paar Takte mehr. Und das waren die Kommentare, die wir jetzt haben. Wenn ihr noch Fragen habt, Kommentare habt, gerne einfach in YouTube oder in LinkedIn reinschreiben. Wir sehen die dann hier. Und ich sehe, wir haben ausreichend Zuschauer. Die können also dann locker auch ein paar Kommentare und Fragen loswerden. Der Mac an sich ist ja vom Gerät her der zentrale Moment gewesen, wo man sagte, das ist Apple. Aber der hatte halt auch ganz viel mit Steve Jobs zu tun. Und jetzt kommen wir so langsam, aber sicher in den Bereich. Hast du den überhaupt mitbekommen, die Krisenjahre bei Apple? Oder bist du da müsstest du ja eigentlich schon bei Intel gewesen sein, oder?
Also ich fing bei Intel, stieg ich 1995 ein.
Okay.
Und Dazwischen war ich Sprecher beim Bayerischen Rundfunk und war mit dem Studium beschäftigt. Da war für mich IT noch nicht so das große Thema. Ich war einfach Nutzer, habe meine Diplomarbeit am Rechner geschrieben und habe die mit dem 24-Nadeldrucker umständlich ausgedruckt. Das waren
so NEC P6 wahrscheinlich oder so, oder?
Was meinst du? Die
NEC P6 wahrscheinlich.
Ja, ja, und das waren so die Themen, die man hatte. Und dann stieg ich eigentlich erst 1995 in die IT-Branche ein, als ich zu Intel kam und hatte aber dann gleich alle PC-Hersteller an der Backe sozusagen. Und das war sehr, sehr interessant auch, weil Intel ein sehr ingenieurgetriebenes Unternehmen ist. Also wenn man 16 Intel-Fabriken, Chip-Fabriken managen kann, dann braucht man schon gutes Know-how, ja.
Jetzt ist ganz interessant, du hast ja gesagt, du hast ja auch schon früher natürlich von Apple gehört. Dann hast du sicherlich auch den Werbespot, den 1984, den berühmten Werbespot für den Mac, hast du wahrscheinlich auch gesehen, nehme ich an, oder?
Ja, natürlich. Der war wirklich legendär, lief dann auch in Deutschland, auch im Kino. Er war eigentlich gedacht für die, er lief zuerst in der Pause vom Super Bowl. Und war natürlich groundbreaking, würde ich mal sagen. Also war wirklich, wirklich toll gemacht, ja.
Und als du zu Intel gegangen bist, hast du da gedacht, du gehst jetzt sozusagen zum Next Level, weil Apple zu dem Zeitpunkt ja nicht ganz so gut ging und deshalb kam Apple für dich gar nicht in Betracht oder hattest du Apple beruflich in der Anfangsphase nie in Betracht gezogen?
Ja, also es war so, Intel suchte einen Pressemann speziell für die Medien Radio und ich kam ja vom Radio und Fernsehen und das war eigentlich dann die Challenge eigentlich, wie ich komplizierte Themen rund um Prozessoren und Chips visuell umsetze oder auch im Hörfunk so, dass es auch für den Hörer interessant ist und das war eine tolle Challenge. Intel war sehr großzügig, wir hatten gute Budgets, wir konnten viel filmen, wir haben viele Geschichten da gemacht, es war eine sehr, sehr spannende Zeit und so nebenher auch war der Effekt, dass ich eigentlich die ganze PC-Branche gut kennengelernt habe. Mhm.
Bevor wir jetzt gleich drüber reden, wann ihr angefangen habt, auch als professionell euch dann ernsthaft mit Apple auseinanderzusetzen, weil vorher hat man gedacht, ja, die gibt es auch, aber könnt ihr vielleicht erinnern, als die ersten IBM-PCs kamen, hat Apple ja eine Anzeige geschaltet, irgendwie Welcome IBM, seriously, im Wall Street Journal, glaube ich, war das damals irgendwie so, wurde, Jungs, kommt nur her, könnt schon mitspielen, aber ist unser Bereich. Damals hießen Personal Computer ja alle Geräte, also auch die Geräte, die Apple hatte, hießen Personal Computer. Und ich dachte am Anfang erst, das ist ein Personalcomputer für die Personalabteilung. Hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, was sie eigentlich damit meint. Aber da war ich nicht allein mit dem Missverständnis. Ja. Aber bevor wir jetzt dann dahin kommen, du hast uns noch mitgebracht, Georg, auch sehr schön. Die wollte ich gerne noch zeigen. Das ist die Anzeige vom Mac in Deutschland, als er dann hier auf den Markt kam. Die hast du dir rausgesucht. Warum hat dich die so getriggert, Georg?
Vielleicht für unsere Zuhörer ein kleiner Einschub. Die Anzeige zeigt die Werke von Marx und Engels und Mao und all sowas und in einem Buchregal und am Ende steht ein Macintosh-Computer. Das fand Georg super.
Die hat mich deswegen getriggert, weil gut, diese Werke von Mao, Engels, Lenin, Karl Marx haben ja doch Geschichte gemacht in einer gewissen Form und der Macintosh hat natürlich auch Geschichte gemacht, weil er hat die grafische Benutzeroberfläche massentauglich gemacht und war schon, hat die Welt schon etwas verändert und deswegen fand ich eigentlich die Anzeige sehr witzig, sehr ironisch, ja.
War die noch von eurer Agentur, war die noch von Dr. Konrad damals?
Die war schon nicht mehr von Lyko. Nee, Lyko hatte dann verloren. Ich bin ja auch zu TeamBBDO gegangen irgendwie, weil Apple zu TeamBBDO gegangen ist unter anderem. Hatte ich den Kunden wieder, aber da war dann die Zeit eine ganz andere, was die Werbung betraf irgendwie. Aber insofern war die tatsächlich jetzt nicht mehr von uns. Ich habe die auch nie geschrieben, aber es war eine schöne Werbung. Ich habe die auch, als der Jörg mir die geschickt hat, dachte ich, muss ich unbedingt zeigen, weil ich die sehr, sehr schön fand. So, dann sind wir jetzt so an dem Punkt, wo man sagt, es wird jetzt langsam schwieriger mit Apple. Wir haben es ja vorhin im Film schon gesehen. Georg, du hast quasi nur die letzten 2 Jahre dann schon on job bei Intel mitbekommen von diesen finsteren Jahren, aber Steve Jobs ging weg. Das gab Querelen. Hannes, hast du das überhaupt mitbekommen, dass er wegging oder ist dir das eigentlich egal gewesen?
Ja, es kam schon irgendwie in den klassischen Computerzeitschriften, die ich ja dann auch verstärkt gelesen hatte. Ich hatte halt die Bedeutung jetzt nicht so wahnsinnig eingeschätzt. Also ja, der Gründer ist weg, okay, aber dafür sind ja andere Leute da und irgendwie Scully, also du sagtest, dir war er von Anfang an unsympathisch, du warst aber auch näher dran, weil du ja dann schon anfingst, fürs Fernsehen zu arbeiten und die Leute auch vor der Kamera hattest. Für mich war der halt weit weg irgendwie und ja, irgendwie Pepsi Manager, why not? Ja. Also wie gesagt, ich hing natürlich jetzt auch nicht so am Tropf dieser Apple News irgendwie, wie es dann später der Fall war. Mhm. Man nahm das halt irgendwie so am Rande zur Kenntnis, dass da irgendwie Krawall ist in USA, aber die Dramatik habe ich nicht so gesehen. Ein bisschen später hatte ich dann irgendwann auch mal in irgendeinem Artikel gesehen, was er dann machte, nämlich den Next. Mhm. Und das war halt auf der einen Seite wieder sicher irgendwas Tolles, Innovatives, auf der anderen Seite halt auch wieder so eine Kiste für irgendwelche 20.000, wir sind, glaube ich, immer noch im D-Mark-Zeitalter. Also insofern auch das für mich noch out of reach. Und während ich den Mac auf dem Amiga emulieren konnte, war das mit dem Next wohl eher nicht möglich. Hm.
Der Thorsten stellt eine interessante Frage, die ich an den Georg auch gerne weitergeben. Er fragt, gibt es aus deiner Sicht, du hast ja doch viele Unternehmen erlebt, heute noch so Leadern, CEOs wie Steve Jobs, so pedantisch, detailverliebt, Design über Funktion und so weiter. Mir fällt im Moment kein Unternehmens-CEO ein, vielleicht noch Elon Musk. Was sagst du?
Naja, also Steve war natürlich schon speziell. Er war pedantisch, er war detailverliebt. Design über Funktion, da muss ich widersprechen. Das ist ein Missverständnis. Apple ist nicht deswegen so beliebt, weil sie Produkte machen, die vom Design her sehr ansprechend sind, sondern es sind Produkte, die einfach funktionieren. Ich muss kein Techniker sein. Ich benutze sie, ich bin vielleicht im goldenen Käfig, ja, aber ich fühle mich sehr wohl in dem goldenen Käfig. Und sie funktionieren einfach. Und dass sie auch gut ausschauen, ja, Design ist natürlich auch sehr wichtig, aber es sind ja auch Produkte, die ich tagtäglich stundenlang benutze und da ist es natürlich sehr angenehm, wenn sie auch vom Design gut sind, ja.
Aber gibt es denn noch so CEOs aus deiner Sicht? Hast du welche denn noch mal kennengelernt, die ähnlich waren?
Nee, habe ich nicht gehört. War einmalig. War wirklich einmalig. Und vor allem, weil er war Visionär. Er hat sich ja Gedanken gemacht im Januar 2000. Im Januar 2000 war die Keynote in San Francisco und er sprach von Digital Lifestyle und die Journalisten um mich herum haben alle gesagt, Georg, was meint er mit Digital Lifestyle? Also er hatte einfach schon die Vision und hat sie auch umgesetzt und auf die Straße gebracht. Das sind ja alles, ich meine, Visionen kann jeder haben und sich überlegen, wie die Zukunft wird, aber man muss mit Produkten die Dinge auch auf die Straße bringen und das war schon legendär, absolut legendär. Ja.
Und die Barbara schreibt gerade, der Newton war eigentlich eine tolle Idee, halt zu früh von der Technik her. Ja, wenn es nur zu früh gewesen wäre, dann wäre ich ja noch ganz glücklich gewesen. Es war einfach nur schlecht. Und das war das, was für mich, glaube ich, so wirklich das Problem war.
Nicht nur schlecht. Also er war seiner Zeit voraus. Er war seiner Zeit absolut voraus. Also ich habe auch im Kino sozusagen die Werbung gesehen für Newton und dachte, wow, das ist ja Wahnsinn einfach. War natürlich dann auch enttäuscht von der Funktion, aber er war einfach seiner Zeit voraus, muss man sagen. Ja.
Also er war sicherlich seiner Zeit voraus, wenn er funktioniert hätte. Also schlecht ist für mich vor allem der Punkt. Ich hatte das Gefühl, das war der Moment, Steve Jobs war nicht mehr da, John Scully war gekommen. Wie gesagt, wie Hannes schon richtig sagt. Also mein Problem war wirklich, ich hatte gesehen The Knowledge Navigator. Das war ja ein Film, der ist viele Jahre früher gewesen. Ich glaube 1987. Der hat mich völlig geflasht und Hannes, dich glaube ich damals auch, ne?
Mich total, ja. Also das war für mich irgendwie die Faszination. Das Interessante am Knowledge Navigator finde ich, jetzt sind wir fast da. Also jetzt ist das ja mit irgendwelchen KI-Assistenten und so weiter alles im Prinzip realisierbar. Und was das an Problemen aufwerfen würde, das haben wir damals natürlich überhaupt nicht überrissen. Das war also vielleicht ist es auch eine Frage des Alters. Also für uns war das irgendwie eine Vision, die genial ist. Du hast deinen digitalen Gesprächspartner und der managt alles für dich, dass das aber irgendwie auch dazu führt, dass dir das Ding im Zweifelsfall für teuer Geld irgendwas Falsches kauft und Falsches bucht, dass es dich missversteht, dass damit mal en passant diverse Jobs irgendwie platt gemacht werden, die es dann danach einfach nicht mehr gibt. dass du ein riesen Datenschutzproblem hast. Das haben wir alles nicht bedacht damals.
Ich glaube, wir hätten es auch gar nicht bedenken wollen. Wir hätten gesagt, ja, muss man mal gucken, es wird dann schon. Und man muss auch sagen, wir glaubten damals auch, dass die Leute im Silicon Valley durch die Bank auch sehr verantwortungsvolle Menschen sind. Das hat sich ja im Nachhinein auch nicht nur als so herausgestellt. Aber dieser Knowledge Navigator, ihr könnt euch den Film online, müsst noch nach Knowledge Navigator Apple suchen, dann werdet ihr den sehen. Ist ein Film, der beschreibt, wie ein Professor in sein Büro kommt, dieses Gerät, was da auf dem Tisch liegt, sagt ihm, du, da gab es einen Anruf, deine Mutter, du sollst den Kuchen für deinen Papa nicht vergessen und denk dran, noch dies zu machen und jenes zu machen. Da muss er eine Vorlesung vorbereiten. Das macht er alles online, schaltet eine Kollegin dazu, bittet sie dann auch später zugeschaltet zu werden, wenn er dann vor seinen Studenten ist. Und das geht alles seamless und großartig. Und eigentlich, als ich den Film gesehen habe, sage ich, Hammer, das hätte ich gerne, das Gerät. So, dann kam der Newton. Und wir, und das ist das Entscheidende, wir hatten eine Drehreise nach USA zu Apple. Und ich durfte dort den Newton angucken. Wir reden jetzt aber von 1992. Der Newton kam am 2. August 1993 überhaupt erst offiziell in die Läden, wurde aber 1992 von John Sculley, weil er es irgendwie nicht erwarten konnte, auf der Consumer Electronics Show schon hochgehalten. Ich glaube, man merkt ganz latent, dass ich nicht sein Freund war. Und zwar nicht wegen der Steve Jobs-Geschichte, das war ein Teil, den ich auch nicht gut fand, sondern weil ich einfach dachte, wie kann man sowas machen? Denn wir kamen hin und wir drehten. Und zwar zeige ich euch jetzt einen Ausschnitt aus dem, was wir damals gedreht haben bei Apple.
Jetzt wieder eine kleine Ergänzung nur für unsere Zuhörer. Im Original sehen wir da ein kleines Stückchen Film, wo ich über dem Silicon Valley stehe, als jugendlicher Christian, also ich war ja damals doch relativ jung, mit einem Newton-Mockup in der Hand und vorher einem Notizblock. Und ich erkläre den Zuschauern, den idealerweise staunenden Zuschauern, Folgendes.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Computer so groß wie dieser Notizblock. Sie schlagen ihn auf und können mit einem ganz normalen Stift darauf schreiben. Er erkennt Ihre Handschrift, wandelt sie um in Druckbuchstaben. Sie können damit Faxe versenden, Informationen bekommen und das Ganze vielleicht ganz ohne Drähte einfach durch die Luft. Es hört sich an wie die Zukunft, aber schon in ein paar Monaten, wenn es nach der Firma Apple geht, soll das die Realität sein. Hier im Silicon Valley wurde der Newton entwickelt.
Ja, und jetzt will ich euch ein paar Takte dazu erzählen, denn was ich da in der Hand hatte, war ein Mockup. Das war nur ein Muster, ein äußeres Muster, da war eigentlich gerade gar nichts drin, sondern tatsächlich war das sozusagen leer. Da war hohl. Das, was man hier sieht, die Handschriftenerkennung, hat nie so funktioniert, während wir dort waren in dem Test. Er hat überhaupt nur die Handschrift von einer einzigen Person erkannt, nämlich von einer der Kolleginnen, die mit dabei waren. Meine Handschrift, gut, gebe ich zu, die ist schwierig, die hat er gleich gar nicht erkannt irgendwie. Und sie machten einen riesen Bohai um das Gerät. Und als ich ihn das erste Mal benutzen konnte und sie sagten, hier, teste das mal, da war das noch ein großes Tablet, so groß wie ein iPad etwa. Das hing an zwei Mac-Rechnern, an zwei Macintosh-Computern. Und diese Macintosh-Computer befeuerten das Tablet. Das heißt also, eigentlich braucht ihr die Leistung von zwei Macs, damit er diese Dinge irgendwie hinkriegen konnte, die er hinkriegen sollte. Also das ist der entscheidende Punkt. Wie gesagt, wir reden jetzt von 1992. Es war noch wenige Monate bis zur CES, wo John Sculley das vorstellen sollte. Und mir haben damals die Entwickler, mit denen ich dann unter drei geredet hatte, heute kann man es erzählen, damals hätte man es nicht sagen können, gesagt, du, wir haben noch keine Ahnung, wie das gehen soll, weil tatsächlich ist es so, dass das Gerät im Moment noch gar nicht tut und wir sollen in 3 Monaten fertig sein. Wir sind noch weit davon entfernt, es fertig zu kriegen. Er hat es dann auf der CES hochgehalten. Es hat dann auch erfahrungsgemäß irgendwas getan, was nicht sehr gut war. Und ein Jahr später sollte es dann auf den Markt kommen. Richtig doll war es dann immer noch.
Ja, die Handschrifterkennung und ihre Fehler sind ja legendär und auch an anderer Stelle in die Popkultur eingegangen. Da gab es sogar eine Simpsons-Folge, wo Bart Simpson einen Newton hat und sich dann irgendwie notiert, dass er Marvin zusammenschlagen soll, Beat Up Marvin. Und nach kurzem Nachdenken macht dann der Newton draus Eat Up Martha. Und das war halt relativ klar, dass das nicht, dass das offensichtlich den Autoren der Simpsons auch nicht anders gegangen war als hier. Ja.
Okay, die haben es auch erlebt. Hast du eigentlich mal einen besessen, nein, Georg, oder hattest du nie einen?
Einen eigenen hatte ich nicht, aber ich hatte mir mal von einem Freund einen ausgeliehen und auch damit rumgespielt natürlich. Also es ist natürlich dann auch von dem...
Und der ging dann so halbwegs.
Ne? Der ging so ganz, ganz okay eigentlich. Aber klar, es war jetzt nicht berauschend, aber Vieles von dem an der Entwicklung, an Entwicklungsarbeit natürlich ging natürlich in weitere Produkte dann rein, in spätere Produkte, ja.
Das stimmt. Also der Newton war ein Stück des Weges dorthin, wo es dann ein iPhone, ein iPod und solche
Dinge gab,
ist mir klar. Mein Problem, glaube ich, war, und so ging es mir, bis zu dem Zeitpunkt, das war ja noch die Zeit Steve Jobs, der hat Apple ja noch sehr stark geprägt. Dann kamen ja ganz wirre Produktwelten, die keiner mehr so richtig verstanden hat. Der Timo Eddix hat mir vom Oldenburg Computer Museum, da wo wir am 8. Mai diesen Jahres eine Live-Veranstaltung zum Thema Apple machen werden, der Hannes und ich, der hat mir erzählt, diese Phase in der Ausstellung zu integrieren war am schwierigsten, weil eigentlich war es nur ein Gewirr von Produkten. Es war dieses Produkt, keiner wusste ganz genau, wofür was gedacht war. War das jetzt für den Professionisten, für den Hobbyisten? Es gab Varianten mit Namen. Weder die Leute bei Apple wussten, was Sache ist, noch die anderen wussten, was Sache ist. Also das muss eine ganz, ganz wirre Zeit gewesen sein. Hannes, wie hast du die wahrgenommen? Du warst ja immer dann zu dem Zeitpunkt auf
Apple als Kunde tatsächlich irgendwie. Also meine damalige Freundin, du kennst sie, die Natascha, die war ja Grafikerin und die hatte dann zum Beispiel zuerst so einen Quadra 600, hieß das Ding, glaube ich, irgendwie, und dann später nochmal den Quadra Tower 800 oder sowas, und das war genau das Thema. Also nimmt man jetzt den einen und dann nimmt man den anderen. Der eine hat ein CD-ROM-Laufwerk, der andere nicht und so weiter. Also es war auf jeden Fall nie, also gut, ich habe dann schon irgendwann umrissen, was sich Apple dabei gedacht hatte, und hatte irgendwann dann gesagt, Schatz, nimm den. Aber letzten Endes war es nicht so stringent, wie es später unter Steve dann wurde, wo es einfach irgendwie, es gibt ein stationären und mobilen, einmal für Profis und einmal für Privatanwender und fertig irgendwie. Also die Zeit war es definitiv nicht bei Apple. Ja.
Georg, du hast gesagt, du hast es im Kino gesehen, den Trailer, da sah das natürlich alles ganz toll aus. Und du hast ja da einmal einen geliehen. Warst du trotzdem, jetzt schieb mal kurz dein Pressesprecherherz weg und sozusagen den Georg rein und sag uns, war es dann doch ein bisschen enttäuschend, als du dann so...
Das war schon, das war jetzt nicht das, was es versprochen hat, also sehr richtig geschrieben, auch im Chat. Denn wenn ich so ansprechend, wie der Film auch war, wenn ich dann das Produkt in der Hand halte, dann muss es auch wirklich eigentlich das halten, was versprochen wird. Und das war ja später dann auf jeden Fall der Fall. Also,
das hatte man von Apple auch einfach so erwartet, ja.
Ja,
das war mein Problem. Ich dachte, als Steve Jobs wegging, da habe ich Apple erstmal zeitlang nicht mehr wahrgenommen. Dann kam dieses Newton-Ding und dann habe ich das Gefühl gehabt, bei Apple war es immer so, wenn die gesagt hätten, in Steve Jobs-Zeiten, übrigens, wir holen morgen den Mond auf die Erde, hätte ich gesagt, ja klar machen die das, die können das. Irgendwie, Apple habe ich einfach alles geglaubt. Und dann kam dieses Gerät, wo sie mir Dinge versprochen haben, die es halt so gar nicht ist. Und darum hatte ich das Gefühl, Apple hat jetzt seine Seele verkauft. Und darum war ich dann auch wirklich ein erklärter Nicht-Fan von John Sculley. Aus diversen anderen Gründen auch noch, aber das war so ein Kernpunkt, wo ich sagte, dass wahrscheinlich, ich glaube, diese Zeit zu verarbeiten, hat dann auch eine ganze Zeit lang gebraucht, bis die Leute wieder dieses Zutrauen zu Apple hatten, das sie hatten. Übrigens, ich wollte euch zu dieser Newton-Geschichte noch eine Backstory erzählen. Ich habe mir da nämlich ein paar Bilder rausgesucht, die man, finde ich, gesehen haben muss, weil das ist sozusagen ein Blick hinter die Drehkulissen von dem Tag. Ich mache mal das Bild groß, mache mal kurz den Kommentar weg. Und zwar seht ihr hier folgendes. Also das sind Originalfotos, es ist das Jahr 1992. Wir sind, wie unschwer zu erkennen, bei Apple in Cupertino. Und wir hatten halt den Dreh mit dem Newton. Und ich war eigentlich schon ganz heiß darauf, dann wurde es schon immer ein bisschen schwieriger, weil ich halt das Gefühl hatte irgendwie, ja gut, der Newton tut eh nicht so, wie er soll, und also aus den Testlabors, wo ich ihn gesehen hatte, aber egal, wir haben gedreht, wir sind da hoch, ich habe diese Moderation gemacht, die ihr gerade vorhin gesehen habt. So, und das Nächste, wir mussten eine Location finden über dem Silicon Valley, wir wollten sagen, über den Dächern des Silicon Valley wollten wir stehen und das zeigen, da unten wird das entwickelt, das wollten wir alles tun, also haben wir uns eine Location gesucht. Und diese Location war ein Bauernhof, ein Farmhaus oben irgendwo in den Bergen. Das, was ihr hier seht, ist die Zufahrt zu diesem Farmhaus. So, Die Zufahrt ist noch das eine. Dann passierte Folgendes. Hier haben wir aufgebaut für den Dreh. Also wir haben mit dem Farmer geredet, da dürfen wir bei euch drehen. Wir wollen diesen Blick haben. So, ja, kommen öfter Leute und so. Der Location war bekannt. Wir haben sie halt erst gesucht, aber dann gefunden. Dann seht ihr hier das Team. Ganz links seht ihr eine Kollegin von Apple, weil selbst der Mockup, also das völlig leere Gehäuse, durfte nicht vom Gelände, ohne dass jemand von Apple dabei war und das immer mit sich rumtrug. Dann seht ihr hier mich in der Vorbereitung dieser Moderation. Es gab sogar einen Newton-T-Shirt, das habe ich dann zurückgegeben. Ich glaube, ich habe noch nie ein T-Shirt zurückgegeben. Das Newton-T-Shirt habe ich zurückgegeben. Und dann ist das hier das Bild, das ich hatte, wenn ich in die Kamera guckte. Ihr könnt es vielleicht erkennen. Das ist die Familie dieses Farmers. Die sitzen auf ihrer Terrasse, haben sich, bevor wir während wir aufbauten, holten die, ich dachte, was machen die? Holten die einen Grill raus, dann holten sie Stück für Stück irgendwie so Bier und da haben sie angefangen zu grillen. Da dachte ich, was wird das denn jetzt? Und dann kam die ganze Familie, wie ihr hier seht, aufgerollt wie Perlenschnüre und setzen sich dorthin und guckten jetzt zu, wie wir sozusagen dort drehen. Und ich dachte mir so für mich, sag mal Leute, jetzt ganz ehrlich, das wird jetzt nicht lustig. Ich sagte, hey, pass auf, das alles, was passiert, ich sage es in Englisch, das werden wir auf Englisch, auf Deutsch machen. Ihr werdet nichts verstehen. Ja, macht nichts, alles klar. Und, sagte ich, ihr sitzt zwar jetzt da wie im Wohnzimmer beim Fernsehen, aber wenn ich anfange zu moderieren, ihr könnt auch nicht umschalten. War ihnen auch egal. Sie haben wirklich, also ich hatte die ganze Zeit dieses Bild vor Augen, eine futternde, biertrinkende amerikanische Mittelstands-Farmer-Familie mit einem Hund, den zum Glück aber unter Kontrolle hatten. Der war auch sehr still, war auch schon älter. Und die guckten mir die ganze Zeit zu. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig es ist, eine Moderation zu machen, wenn du auf dieses Bild guckst und die ganze Zeit über Zukunft und was sich die Ingenieure im Silicon Valley denken? Das war mein ganz persönlicher herausfordernder
Herrlich.
Moment. Herrlich. Du warst halt die lokale Sensation an dem Tag. Was Besseres kam nicht.
Irgendwie. Genau.
An dem Tag, ja, genau. An dem Tag war ich das wohl wirklich, das ist richtig, ja. Also, aber es war wirklich schon eine sehr schräge Geschichte. Wobei über Pressereisen wird auch gleich noch zu erzählen sein, weil jetzt kommt so langsam was sicher der Punkt, wo der Georg immer mehr ins Spiel kommt, weil nämlich der Moment kommt, wo Georg, du ja dann auch zu Apple gegangen bist. Ich will jetzt einen Einschub machen. Da warst du, glaube ich, das müsste 97 gewesen sein, da warst du, glaube ich, kurz noch nicht bei Apple, aber hattest sie schon auf dem Radar. Und zwar gab es einen Moment, Steve Jobs war wieder da. Erstmal grundsätzlich toll. Also alle freuten sich, der Steve ist wieder da, die Welt ist wieder bunt, die Welt wieder schön. Wir kriegten dann diese Produktrange-Geschichten und solche Sachen und dachten alle, aha, jetzt wird das wieder. Also ich war ein bisschen skeptischer als andere, aber grundsätzlich dachten wir das. Nur, dann gibt es einen Tag, Hannes, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, es war 1997.
Ich weiß es nicht.
Da steht Bill Gates bei so einer Keynote und sagt, er hätte jetzt noch jemanden, den er zuschalten
Steve
wollte.
Stand bei der Keynote, genau. Du hast gerade schon verraten, wer dann kam.
Also, ja. Genau, Steve stand bei der Keynote und sagte, ich habe noch jemanden dazu zu holen. Und dann erschien Bill Gates. Und alle dachten, wenn Steve wieder da ist, ist doch die Welt gut. Der kann doch nicht jahrelang sagen, wie schlecht dieses ganze Microsoft- und Intel-Zeug ist. Und dann holt er Bill Gates dazu. Und Bill Gates hatte einiges zu verkünden. Hannes, wie ging es dir? Du warst ja damals dann wirklich schon Apple-Fan.
Also ich war nicht dabei. Das war noch ein bisschen vorher, bevor ich dann wirklich auf solche Veranstaltungen auch fliegen durfte und hinreisen durfte. Aber ich habe es natürlich in der Presse, also damals hast du auch noch keine Livestreams angeschaut oder so. Ich habe es halt dann als Berichterstattung gesehen und irgendwann tauchten die Videos dann mal irgendwie im Internet auf und man konnte sie in Briefmarkengröße, glaube ich, sich damals irgendwie runterladen und anschauen. Und also es hat ja ganz viele Ebenen irgendwie. Auf der einen Seite hat Steve ja offensichtlich schnell erkannt, ohne eine Finanzspritze kommen wir hier nicht mehr raus irgendwie und deshalb hat man Microsoft an Bord geholt. Für Microsoft war das Thema relevant, weil wir hatten ja schon mal eine Schalte gemacht vor einem halben Jahr oder so zu dem Thema, weil sie diesen Trust-Prozess irgendwie an der Backe hatten und im Prinzip den amerikanischen Kartellbehörden nachweisen mussten, dass sie eben nicht den Markt komplett beherrschen. Und insofern war es für sie genau das Richtige, Apple zu stärken und zu zeigen, guck mal, da ist doch noch eine andere Plattform, mit der wir im Prinzip nichts zu tun haben, außer dass wir irgendwie Office dahin verkaufen. Aber das war so irgendwie der politische Hintergrund. Steve hat das, glaube ich, sehr bewusst dann aber auch so ein bisschen inszeniert, dass man durchaus sich an den 1984-Spot zurückerinnern konnte, weil irgendwie der Bill, der da im Hintergrund auf der Bühne erschien, also auf der Leinwand erschien, der war halt überlebensgroß. Also der hatte schon so von seiner Inszenierung her ein bisschen Ähnlichkeit mit diesem Emperor oder Diktator, der da irgendwie die Massen bespaßt, irgendwie in dem 1984-Spot, genau. Ja. Also die Optik war schon erstaunlich ähnlich irgendwo. Und ich glaube, das war kein Zufall.
Es gab auch Buhrufe.
Ja, ja, gut, aus dem Publikum, das sind ja Apple-Entwickler, die da unten sitzen und ja, ein paar Apple-Journeys irgendwie. Natürlich haben die sich nicht begeistert. Und natürlich habe auch ich, als ich das dann irgendwie gelesen und das Video irgendwann gesehen hatte, jetzt das nicht gefeiert. Im Nachhinein habe ich es verstanden, warum es so war. Und das also hätte sicherlich ein Steve Jobs auch nicht gemacht, wenn es nicht einfach unumgänglich gewesen wäre. Und so wahnsinnig viele, ich weiß nicht, es war jetzt irgendwie im Vergleich zu dem späteren Reichtum von Apple, war es eine überschaubare Summe.
Ich habe sie jetzt 100, es waren 150 Millionen Dollar in berechtigten Aktien. Und ich war damals zu der Zeit, als die Keynote war, im Santa Clara, im Intel Headquarter, hatte mein Cubicle neben dem CEO Andy Grove. Und Andy Grove und Steve Jobs waren ja sehr eng befreundet. Bin dann rüber, als die News kam, zu Andy Grove und habe ihn gefragt, ob er davon wusste. Er hat gesagt, nee, keine Ahnung. Also es war ein sehr gut gehütetes Geheimnis und hat doch alle sehr überrascht, aber war wichtig für Apple, ja.
Ja, man muss dazu sagen, also der Thomas Kuhn von der Wirtschaftswoche hat damals gesagt, er geht davon aus, dass ein Teil der Geschichte auch war, eben was Hannes gerade schon sagte, dass Apple dringend dafür sorgen musste, dass einen weiteren Konkurrenten im Microsoft, Markt gibt, damit Microsoft, sie eben keine, dass Microsoft dafür sorgen muss, dass mittels einen Konkurrenten gibt, nämlich Apple, damit sie nicht in diese Klage reinkommen, Markt beherrschen. Das war ein Punkt. Dazu kommt noch was anderes. Ich glaube, eigentlich war das deshalb eigentlich trotz allem, auch wenn ich völlig schockiert war, wie, glaube ich, viele andere auch, war das deshalb so die einzige Möglichkeit, weil es war ja auch das Statement von Apple, dass weiter, von Microsoft, dass weiter Software entwickelt werden würde. Das heißt, plötzlich, es ging um Vertrauen in die Marke Apple in der Büroanwendung. Es ging also nicht nur um das Geld, weil 150 Millionen ja trotzdem jetzt eine überschaubare Summe sind. Es ging wirklich um das Vertrauen in Apple. Und darum, glaube ich, konnte er Andy Grove auch gar nicht fragen, weil was hätte er von Andy Grove kriegen können, was Vertrauen in die Marke Apple gekriegt hätte, obwohl die beiden ja, wie du sagst, Georg, befreundet waren irgendwie. Oder hast du jemals mitbekommen, dass Apple mit Intel über Geld gesprochen hat?
Nein, habe ich nichts mitbekommen. Nee, glaube ich, war auch jetzt nicht der Fall oder war jetzt da nicht relevant, ja.
Also vielleicht noch eine kleine Anmerkung auch für das Publikum. 150 Millionen sind da eine überschaubare Summe, wenn du mehrere Milliarden hast irgendwie. Ja. Aber wenn dir die 150 Millionen fehlen, sind sie durchaus nicht überschaubar.
Da ist was dran, da gebe ich dem Hannes recht irgendwie. Das habe ich auch jetzt genau daraufhin bezogen. Aber gut, dass du es nochmal klärst, Hannes. Aber wie gesagt, es war wirklich eine Phase, wo die Leute echt geschockt und überrascht waren, als das passierte. Aber wie Hannes richtig sagt, es gibt eine Reihe von Gründen, warum es für Apple absolut Sinn machte, das zu tun. Es gibt aber noch eine andere Sache, die ist mir aufgefallen. Und ich weiß nicht, Georg, wie du das wahrgenommen hast. In der Intel-Welt war ja völlig klar, wir verkaufen an IBM und an Compaq und an HP und an Dell und wie es da alles gab. Es gab Klone. Also andere Hersteller, die einen IBM-kompatiblen PC oder MS-DOS-kompatiblen PC oder Windows-kompatiblen PC nachbauten. Hast du dich jemals gewundert, dass Apple zum Beispiel nie sowas machte oder für dich nicht erkennbar?
Habe ich mich eigentlich nicht gewundert, nee. Also das ist die Frage, ob das sinnvoll ist zu machen oder besser eben nicht zu machen. Ja.
Aber der Siegeszug vom PC hat ja damit zu tun gehabt, dass man an so vielen Stellen ein Gerät in verschiedensten Preisklassen und Ausführungen kriegen konnte.
Ja, natürlich. Das natürlich auf jeden Fall.
Das Co-Argument, klar.
Ja, absolut.
Also es gab ja für eine relativ kurze Zeit Apple-Klone, aber die war halt relativ kurz. Also es gab ja so Marken wie UMAX und Radius,
genau.
Die das mal eine Zeit lang gemacht haben. Und die haben wir uns schon auch angeschaut, wir als Kunden, also weil sie halt ein Stück günstiger waren also mehr Power für den damals immer noch D-Mark, glaube ich, irgendwie gebracht haben. Aber sie waren auch relativ schnell wieder weg. Da war auch die Userschaft gar nicht so begeistert von, weil jetzt war halt diese günstige Option wieder weg. Jetzt musstest du wieder das teurere Original nehmen. Aber Steve Jobs hat das Risiko, glaube ich, relativ früh erkannt.
Das glaube ich auch. Und dazu kommt ja noch was. Also ich kann mich erinnern, beim Apple II gab es deutlich mehr Nachbauten. Das war ja damals noch diese Homebrew-Computer-Zeit, wo alles so ein bisschen handmade war. Da gab es ganz viele Nachbauten. Orange kann ich mich erinnern an einen Namen. Dann, keine Ahnung, Banana, was vorhin mal als Name fiel. Aber ich glaube, dass Steve Jobs das damals schon nicht sehr cool fand und dann beschlossen hat, bei den Dingen, die er in Zukunft macht, soll das nicht so sein. Da war, glaube ich, dann an dieser Stelle dann sehr streng. Aber es war auch eine bewusste Entscheidung gegen einen offenen Massenmarkt. Den Mut zu dieser Entscheidung in der Situation musste man ja auch mal haben. Das ist ja so ein Punkt, den man nicht unterschätzt. Und jetzt kommt der Moment, wo Georg nicht mehr nur noch Zuschauer war, sondern wo Georg dabei war. Das ist nämlich der Zeitpunkt, wo du dann zu Apple gekommen bist, Georg. Und das war dann 1999. Du hattest bei Apple einen Start, der hatte sich ja auch ein ganz klein bisschen gewaschen. Ne? Also weil dein erster Tag bei Apple war der 1. April 1999. Und es war kein Scherz, obwohl wahrscheinlich eine Reihe von Kollegen das dachten. Kannst du dich an diesen ersten Arbeitstag
erinnern? Ja, natürlich. Kann ich mich sehr gut erinnern. Es war in Feldkirchen. Ich musste nur bei meinem alten Arbeitgeber vorbeigehen. Der war 200 Meter entfernt. Und ich habe dann wird das Foto gemacht für den Badge, dann bekam er seinen Badge, dann bekam er die Visitenkarten, dann bekam man seine E-Mail-Adresse und los ging's. Und ich habe als erstes den Anruf beantwortet, meines Telefons besprochen, ich war ja der Neue, und eine Pressemitteilung ging raus, frischer Wind in der Pressestelle, und die ersten Journalisten riefen schon an, um mir zu gratulieren und ein bisschen zu plaudern. Also es ging dann sofort los, und kann ich mich noch sehr gut erinnern. 1. April, das war ein Gründonnerstag, war es ja.
Das heißt, dein Ostern fiel ins Wasser, oder wie? Hast du überhaupt zwischen Intel und Apple Pause gehabt?
Nur einen Tag. Also wir hatten am Dienstag Abschied gefeiert, rauschend in der Intel-Kantine bis 2, 3 Uhr morgens und waren dann auch noch in der Stadt in München unterwegs. Am nächsten Tag habe ich mich ausgeschlafen, habe mir den Film Toy Story angeschaut, dachte mir, muss ich auch mal sehen.
Wichtig, wieso den ausgerechnet?
Weil er von Pixar war auch. Und und dann ging es am Donnerstag los. Und also es war wirklich ein Tag Pause dazwischen. Und dann begann eine ganz, ganz große Reise für mich. Ja.
Und was für eine unglaubliche Reise das war, das erzählen wir im nächsten Teil. Da erfahrt ihr unter anderem, warum keiner neben dem neuen Pressechef sitzen wollte und welche anderen Irrnisse und Wirrnisse er noch so zu bewältigen hatte. Also stay tuned und freut euch auf die nächste Folge von diesem ganz besonderen Geburtstagspodcast rund um Apple und seine Geschichte. Almost forgotten, do you serve?